Es war einmal ein Evangelist in Afrika. Jeden Tag legte er lange Wege zurück, wenn er von einem Treffen zum nächsten ging. Häufig musste er da Wege nehmen, die sonst niemand nahm. Unbefestigte und gefährliche Wege. Eines Tages war er unterwegs, auf einem einsamen Weg, und plötzlich wurde er von einem Rudel Löwen umzingelt. Er schaut um sich herum, keine Chance abzuhauen. Eine Flucht war unmöglich. Verzweifelt fällt er auf die Knie, schließt die Augen und betet: O Herr Jesus, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade. Befiehl diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten. Als er wieder aufblickt, sitzen die Löwen im Kreis, haben die Pfoten gefaltet und sind am Beten. Der Evangelist voller Dankbarkeit lobt und preist Gott für seine Tat und beschließt, an dem Gebetstreffen der Löwen teilzunehmen. Als er dann näher kommt und die Löwen dann beten hört, wird er starr vor Schreck. Denn die Löwen beteten: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Liebe Gemeinde, heute schauen wir uns eine Person an, der Löwen begegnet ist. Auch er hat in dieser Situation gebetet, wie unser Evangelist. Und was genau da passiert ist, schauen wir uns gleich an. Vorher schauen wir uns die Person an. Es geht um Daniel. Daniel war ein Prophet. Seine Geschichte finden wir in der Bibel, in dem Buch Daniel im Alten Testament. Es ist eine interessante Geschichte. Die Kinder lernen diese Geschichte schon sehr früh in der Sonntagsschule kennen. Aber auch Jugendliche und Erwachsene können hier sehr viel lernen. Vielleicht auch Leiter und Politiker. Wenn es also unter euch Hobbypolitiker gibt, dann hört gut zu. Es ist eine Aufstiegsgeschichte. Daniel vom Kriegsgefangenen zum einflussreichen Mann eines Königreiches. Als das Volk Gottes sich immer mehr der Sünde hingab und alle Warnungen und Hinweise der Propheten, die es bis dahin gab, ignorierte, musste Gott handeln. Gott musste sein Volk erziehen. Gott nutzte dazu immer wieder die umliegenden Nationen, um seinem Volk immer wieder mal eine Lektion zu erteilen oder sie zur Umkehr zu bewegen. Nebukadnezar, das war der König des Reiches Babylon damals, er belagerte die Stadt Jerusalem und nahm das dortige Volk dann in Gefangenschaft. König Nebukadnezar gab damals den Befehl, dass von den Gefangenen einige ausgewählt werden sollten, um am Königshof zu dienen. Sie sollten gut aussehen, gesund sein, gebildet sein und weise sein. Sie sollten eine schnelle Auffassungsgabe besitzen, denn sie sollten eine neue Sprache lernen und auch in den babylonischen Gesetzen unterrichtet werden. 3 Jahre sollte diese Ausbildung dauern. Und so fiel dann unter anderem auch Daniel in diese Personenbeschreibung und wurde für die Arbeit am Königshof dann eingeteilt. Er beendete die Ausbildung erfolgreich. Und in den nächsten Kapiteln des Buches Daniel sehen wir, wie Daniel in seiner Handlungsweise immer mehr Gunst findet beim König und auch bei den nachfolgenden Königen. Und er wird von ihnen sehr geachtet. Er kann als einziger Träume richtig deuten und wird immer weiter befördert. Er überbringt dabei nicht immer nur gute Nachrichten. Die Könige schätzen ihn jedoch gerade für seine Ehrlichkeit und Weisheit. Und es entsteht ein Vertrauensverhältnis. Ein Vertrauen, das so stark ist, dass er der drittmächtigste Mann im Reich wurde. Der König, der Daniel zum drittmächtigsten im Reich beförderte, stirbt und ein neuer König kommt an die Macht. Sein Name war Darius. Er krempelte die Verwaltung komplett um. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Und diese 120 Statthalter waren 3 hohen Beamten unterstellt. Die 120 Statthalter mussten also immer wieder Bericht erstatten über den Zustand und über ihre Arbeit in den Provinzen. Stellt euch vor, wir hätten nicht 16 Bundesländer, sondern 16 Provinzen. Manche sagen ja auch, wir haben 17 Bundesländer, Mallorca gehört dazu, sagen manche. Aber wir haben 16 Bundesländer und stellt euch vor, da die 16 Statthalter und dann wählt Bundeskanzlerin Merkel 3 hohe Beamte aus, denen diese 16 Statthalter Bericht erstatten müssen. So ungefähr war das. Nur, dass es damals 120 Statthalter waren und 3 waren sie unterstellt. Und einer von den 3 hohen Beamten war Daniel. Daniel hatte also eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Er sorgte dafür, dass dem König und seinem Reich kein Schaden entstand. Und König Darius stellte fest, dass Daniel klüger war und begabter war als alle anderen hohen Beamten und noch schlauer war als die 120 Statthalter. Er überlegte, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches zu übertragen. Daniel erwartete also eine große Beförderung. Und jetzt, was kommt jetzt wohl? Der Neid seiner Kollegen. Daniel 6, Vers 5, ich lese euch vor. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da steigt jemand vom Kriegsgefangenen zum drittmächtigsten Mann im Reich auf. Und jetzt soll er auch noch die gesamte Verwaltung des Reiches zu übernehmen. Und dieser Erfolg erzeugt natürlich Neid. Das hat einige seiner Kollegen sehr hart getroffen. So sehr, dass sie einen Plan schmieden, um Daniel zu beseitigen. Ist Neid heutzutage nicht auch ein großes Problem? Ist Neid in den Gemeinden, in christlichen Kreisen nicht auch ein großes Problem? Sie überlegen, wie sie Daniel beim König Darius in Missgunst bringen können. Sie versuchen, Fehler an ihm zu finden. Aber wir wissen bereits, dass Daniel ein rechtschaffener Mann war. Er war korrekt und hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er war ehrlich und weise in seinem Handeln. Sie fanden nichts, was sie ihm vorwerfen konnten. Keine einzige Lüge, kein gesetzloses Handeln, keine Affären. Das ist beeindruckend. Denn Bibelforscher sagen, Daniel war bei seiner Gefangennahme circa 15 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt, wo seine Neider versuchen, etwas Schlechtes an ihm zu finden, ist er circa 81 Jahre alt. 66 Jahre lebt Daniel bis dahin in einer Umgebung, in denen ihm die Türen zur Sünde weit offen standen. Gelegenheiten, die er hätte ergreifen können. Ihm wurden zum Teil auch neue Werte vermittelt. Aber er hat nur das Richtige, was mit seinem Gott vereinbar war, angenommen und das Schlechte weggelassen. Wir wissen auch, dass Daniel nicht hässlich war. Er wurde unter anderem für den Königshof ausgewählt, weil er gut aussehend war. Gut aussehend, weise und erfolgreich. Sicherlich hat er auch eine anziehende Wirkung auf Frauen gehabt. Aber seine Feinde konnten nichts finden, was sie ihm vorwerfen konnten. Er war in einem System voller Korruption und Sünde, aber er ist sich und seinem Gott immer treu geblieben. Er hatte gottgegebene Werte und denen ist er treu geblieben. Wie ist es bei dir? Hast du biblische Prinzipien, an die du dich hältst? Oder wirfst du alles Bord, um anderen zu gefallen? Nehmen wir an, jemand ist neidisch auf dich und sucht nach etwas in deinem Leben, um dich zu Fall zu bringen. Würde dieser Mensch in deinem Leben etwas finden? Bei Daniel finden sie nichts. Sie beleuchten auch sein Glaubensleben und auch hier finden sie nur vorbildliches Verhalten. Er betet regelmäßig, 3-mal am Tag. Also treffen sie die Entscheidung, Daniel eine Falle zu stellen. Daniel 6, Vers 7 bis 10, ich lese vor. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Die Männer appellieren an das Ego von König Darius. 30 Tage soll jeder im Königreich nur zum König kommen mit seinen Bitten. Niemand darf zu seinem Gott beten oder einen anderen Menschen um Hilfe bitten. Daniels Demut soll ihm hier zum Verhängnis werden. Sie wussten, dass Daniel nichts aus seiner eigenen Kraft heraus macht, sondern in alles und in allem seinen Gott fragt und erst dann handelt. Daniels Neider suchen zuerst, worin Daniel am schlechtesten sein könnte, um darauf hinzuweisen, um da mit dem Finger hinzuzeigen. Als sie da nichts finden, suchen sie sich den Bereich, wo er am besten ist, um ihn da zu diskreditieren. Das typische Vorgehen von Neidern. Sie suchen zuerst das Schlechte an dir. Wenn sie nichts finden, nehmen sie das, worin du am besten bist und reden die dich dann da schlecht. Der König prüft hier nicht die wahren Beweggründe. Er bemerkt nicht mal die Lüge, dass angeblich alle Entscheidungsträger an dem Gesetzesentwurf beteiligt waren. Daniel war hier sicherlich nicht dabei gewesen, wie behauptet. Sicherlich auch beflügelt davon, dass die Männer ihm zutrauen, alle Bitten des Volkes erfüllen zu können, stimmt er dem Gesetz zu. Der König spielt Gott. Wie viele Menschen gibt es, die so hinterlistig das Ego von Staatsführern streicheln, bis diese Dinge tun, die sie sonst niemals tun würden? Ein Grund mehr, regelmäßig für Staatsoberhäupter zu beten. Läuft das nicht so auch manchmal in Gemeinden ab? Da ist dann plötzlich der Neid gegen den einen oder anderen Bruder. Der eine wird vielleicht gelobt, man selbst nicht in dem Moment. Man geht dann zum Pastor und lässt hier und da mal einen Satz fallen. Oder man redet bewusst den Bruder oder die Schwester schlecht. Wie viele Leiter gibt es, die dann nicht die Motive hinterfragen und dann Entscheidungen treffen wie unser König Darius? Das Gesetz tritt also in Kraft. Und was tut Daniel? Daniel 6, Vers 11 und 12. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch schon sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde hinein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Nachdem das Gesetz in Kraft tritt und Daniel davon hört, änderte er nichts an seinem Verhalten. Er betet. Er betet so, wie er es auch schon immer tat, dreimal am Tag. Ich bin ehrlich zu euch. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, vor vielen Jahren, da dachte ich mir, Mann, Daniel, warum hast du die Fenster nicht zugemacht? Aber ich habe gelernt, dass das der Glaube ist, den Gott von uns erwartet. Ein offener Glauben, kein versteckter Glauben. Ein Glaube, der sich offen bekennt und sich nicht versteckt, egal wie es um einen herum aussieht. Jeder soll wissen, welchen Standpunkt du vertrittst. Jeder soll wissen, wo du stehst. Jeder soll wissen, wer dein Gott ist. Jeder soll wissen, wem du vertraust und wer dein Ratgeber ist. Daniel tappt also in diese gestellte Falle und jetzt findet auch der König heraus, warum er wohl das Gesetz verabschieden sollte. Als die Neider Daniel beim König anprangern, versucht der König alles Mögliche, irgendwie eine Lösung zu finden. Er überlegt den ganzen Tag, aber das Gesetz war unwiderruflich. Daniels Feinde haben an alles gedacht, sogar an den König, der das Gesetz für Daniel widerrufen hätte. So wurde Daniel in die Löwengrube geworfen und der König sagt dabei noch zu Daniel: Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Ich sehe in diesem Satz des Königs einen Glauben, der so groß ist wie ein Senfkorn. Es ist ein Satz, der Hoffnung ausdrückt, in einer scheinbar hoffnungslosen Situation. Daniels Glaube und seine Zuversicht waren sicherlich größer aufgrund der Beziehung, die er zu seinem Gott hatte. Aber der König lernt hier gerade, was wahrer Glaube ist. Als König war er zu einer Handlung gezwungen, die er nicht tun wollte. Und jetzt setzt er die letzte Hoffnung auf Gott. Der König hat eine schlaflose Nacht. Er fastet und spricht kein Wort. Die ganze Nacht steht dort. Ich gehe mal davon aus, dass nachts hauptsächlich gegessen wurde und tagsüber eher weniger, wenn ausdrücklich geschrieben steht, dass er die ganze Nacht gefastet hat. Sonst könnte ich auch sagen, ich habe gefastet. Ich habe letzte Nacht nichts gegessen. Als die Sonne aufgeht, geht der König zur Grube und Folgendes können wir darüber lesen. Daniel 6, Vers 21 bis 25. Schon von Weitem rief er ängstlich: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten: Lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Wie glücklich der König gewesen sein muss, dass sein treuer Diener noch lebt. Und wie glücklich Daniel gewesen sein muss, dass sein Gott ihm beigestanden ist in dieser schweren Stunde. Ich habe mir überlegt, warum die Familien derjenigen, die die Intrige geschmiedet haben, auch getötet wurden. Wenn man das so liest, ist das sehr ungerecht. Aber so waren die Gesetze damals. Sie haben versucht, das Gesetz zu nutzen, um ihr falsches Vorhaben durchzusetzen, sind jedoch durch dasselbe Gesetz umgekommen. Nicht nur das, sie haben auch ihre Familien da mit reingezogen in die Strafe. Und danach passiert etwas, woraus wir eine Lehre ziehen können. Daniel 6, Vers 26 bis 29. Ich lese das vor. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete: Ich wünsche euch Glück und Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Während der Regierungszeit von Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyros genoss Daniel hohes Ansehen. Hätte Daniel dieses Ende erwartet, als er mit 15 Jahren aus seiner Heimat gebracht wurde? Als Daniel 15 war und ihm die Ketten angelegt wurden und er weggeführt wurde aus seiner Heimat, hätte er da überblicken können, dass 66 Jahre später ein ganzes gottloses Königreich durch seine Handlung den einzig wahren Gott kennenlernt? Hätte Daniel überblicken können, dass durch seinen kompromisslosen Glauben und seine Hoffnung in Gott Hunderttausende von Menschen auf einen Schlag den einzig wahren Gott kennenlernen? Heute kannst du vielleicht über das Internet Millionen von Menschen erreichen, innerhalb von wenigen Minuten. Aber zu damaligen Verhältnissen waren mehrere Hunderttausend sehr viel. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass wie Daniel vorgegangen ist in dieser schwierigen Zeit. Er hat Gott nicht gefragt, warum, wieso, weshalb. Er wollte nicht verstehen, warum Gott die Prüfung zulässt. Er hat ihn stattdessen gelobt. Er hat ihn gepriesen, weil er wusste, dass was Gott tut, ist immer richtig und immer gerecht. Haben wir auch so einen Glauben? Sobald wir etwas erleben, was nicht in unseren Kram passt, fragen wir sofort nach dem Warum, Wieso, Weshalb. Aber die Antwort auf das Warum, Wieso, Weshalb können wir niemals vollständig erfassen. Wir sind beschränkt in unserer Auffassungsgabe. Wir sind manchmal schon von den Geschehnissen innerhalb eines Monats so sehr überrascht. Wie oft sagen wir uns in bestimmten Situationen: Wow, hätte man mir das vor einem Monat oder sogar vor einem Jahr gesagt, dass ich so und so und so, dann hätte ich demjenigen den Vogel gezeigt. Wir können nicht mal die Veränderungen oder Geschehnisse innerhalb eines Monats oder Jahres überblicken. Jetzt stell dir mal vor, Gott würde dir erzählen, was noch so in den nächsten 30 Jahren geschieht und wie er uns dadurch diese Zeit durchbringt. Dann fallen wir wahrscheinlich in Ohnmacht. Wir können es nicht begreifen und wir werden es auch niemals verstehen. Was wir aber tun können, ist, wir können vertrauen. Wir können sagen, Gott, ich weiß nicht, wozu das gut ist, was gerade passiert, aber ich vertraue dir. Wir können darauf vertrauen, dass Gott in dem Unmöglichen arbeitet und das Unmögliche möglich macht. Vielleicht verletzt dich das aktuelle Geschehen sogar. Vielleicht macht es dich sogar wütend. Vielleicht macht es dich einfach nur krank. Vielleicht wühlt es dich auf. Vielleicht denkst du, es wäre das Beste, wenn du einfach aufgibst. Aber das will Gott nicht. Er möchte, dass du dran bleibst. Wir müssen aufhören, vollständig erfassen zu wollen, wie Gott denkt. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden es niemals erfassen. Aber wir können ihm vertrauen, dass alles, was er tut und manchmal auch geschehen lässt in unserem Leben, zu unserem Besten ist. Sei wie Daniel. Gib nicht auf, wenn deine Feinde dich umzingeln. Setze deine Hoffnung auf Gott. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Unser Gott schaut nicht einfach zu, wenn Neider seinen gerechten Nachfolgern schaden wollen, wenn sie ihnen nachstellen. Er ignoriert deine Rufe nicht und er ignoriert auch deinen Flehen nicht. Er lässt dich nicht allein. Er umhüllt dich in seiner Liebe. Bei ihm findest du Geborgenheit, bei ihm findest du Ruhe, bei ihm findest du Zuflucht, bei ihm findest du Schutz, bei ihm findest du Rettung. Komm zu Gott, komm zur Ruhe, sei still und erkenne, wer dein Gott ist.
Denn du
Gott ist immer bei dir. Gerade in Momenten, wo du denkst, du bist allein, du bist verlassen und alle haben dich in den Stich gelassen, in diesen Momenten ist Gott näher an dir, als du es dir vorstellen kannst. Du denkst, du bist in der Dunkelheit, aber du bist in seiner Hand. Du denkst, du fällst, aber du fällst in seiner Hand. Ich möchte eine Frage wieder aufgreifen. Wenn Neider dein Leben durchleuchten, um dich angreifen zu können, würden sie in deinem Leben etwas finden? Sei ehrlich zu dir selbst, wenn du eine Antwort auf diese Frage suchst. Wenn du jetzt etwas findest, was Neider gegen dich aufbringen können, dann bring es vor Gott. Gott ist dein Richter. Wenn Gott dich durch seine Gnade freispricht, dann haben alle anderen zu schweigen. Aber nehme dich in Acht und lass auch ab von der Sünde. Gottes Gnade ist kein Freifahrtschein. Stehst du vielleicht auf der anderen Seite und bist selbst die Person, die andere Menschen beneidet? Hast du dir mal überlegt, was Neid ist? Neid ist Unglaube. Neid drückt aus, dass der Segen eines Menschen bei dir Ängste hervorruft, dass für dich selbst kein Segen mehr da ist. Deshalb versuchst du, den Segen des anderen zu reduzieren, indem du über diese Person schlecht redest, in der Hoffnung, dass Gott demjenigen den Segen aberkennt und es dir selbst gibt. Neid sagt nichts anderes aus, als Gott hat nicht genug Segen für alle. Neid sagt aus, dass Gott arm ist. Neid sagt, Gott hat keinen Segen mehr für mich übrig. Neid sagt, Gott ist am Ende. Wenn ein anderer gesegnet wird, dann sollten wir nicht neidisch sein. Wir sollten staunen, wie reich unser Gott doch ist. Das, was er im Leben eines anderen tut, das kann er auch in deinem Leben tun. Er hält für alle einen Segen bereit. Du musst niemanden bekämpfen, um an deinen Segen zu kommen. Ist das vielleicht deine aktuelle Situation? Wirst du von deinem Neid gelenkt? Heute ist Schluss damit. Vor circa 2000 Jahren war da einer, der war ohne Fehler. Er war ohne Sünde. Er war unbefleckt. Er wandelte in Gerechtigkeit. Er war gerecht. Er hat die Menschen erreicht mit seiner Lehre. Da, wo er hinkam, haben die Leute schon sehnsüchtig auf ihn gewartet. Da, wo er hinkam, da war er willkommen. Da, wo er hinkam, wurden Leben verändert. Da, wo er hinkam, verschwand die Trauer und Freude kehrte ein. Da, wo er hinkam, verschwand die Krankheit und Gesundheit kehrte ein. Da, wo er hinkam, verschwand der Tod und das Leben kehrte zurück. Die Leute wollten immer mehr von ihm, weil sie gemerkt haben, er ist etwas Besonderes. Die Leute wussten, er hat etwas. Es entstand aber auch Neid. Man hat versucht, etwas Schlechtes an ihm zu finden, aber man fand nichts. Also nahm man das, was am besten an ihm war. Seine Ehrlichkeit. Er war die Wahrheit in Person. Er konnte nicht lügen, um sich selber zu retten. Und das wusste der Feind. In einem Gerichtsverfahren stellte man ihn dann Fragen, auf die er ehrlich antwortete. Sie nutzten seine Ehrlichkeit, um ihn am Kreuz zu schlachten. Aus Neid wurde Jesus Christus zur Kreuzigung ausgeliefert. Jesus wusste das, aber er sagte nichts. Er sagte nichts, denn er tat es für dich und für mich. Und am Ende hat er gesiegt. Halleluja. Ich habe ein ermutigendes Wort heute für dich. Die, die dich heute erniedrigen, werden dich sehr bald erhöhen. Die Hände, die dich heute schlagen, werden dich schon sehr bald umarmen. Die Zungen, die heute über dich reden, werden sehr bald nur noch Gutes über dich reden. Gott weiß, dass du unschuldig bist. Denn dein Gott ist ein Gott, der deine Situation versteht. Er ist ein Gott, der Dinge zu deinen Gunsten drehen kann, egal wie schlecht es jetzt vielleicht um dich herum aussieht. Die Löwen in deiner Grube werden schweigen. Die Mäuler, die Schlechtes über dich reden, werden schweigen. Sie werden ihr Maul nicht mehr aufreißen. Kannst du dich an den König erinnern, wo er einen Glauben wie ein Senfkorn hatte? Es war ein Moment, in dem die Macht des Königs ausgeschöpft war. Er, der König, hatte keinen Handlungsspielraum mehr. Wir beten aber einen König an, dessen Macht unendlich ist. Sein Handlungsspielraum kennt keine Grenzen. Er kann alles für dich tun. Und das Einzige, was er von dir braucht, ist ein Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn. Der Moment, wenn du die Entscheidung triffst, nach vorne zu kommen jetzt, genau dieser Moment ist dein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Der heutige Gebetsaufruf ist für folgende Personen. Wenn du durch den Neid der anderen gequält wirst, wenn du in eine Löwengrube geworfen wurdest, deine Löwengrube befindet sich vielleicht bei deiner Arbeitsstelle, vielleicht in deiner Familie, vielleicht sogar in deiner Gemeinde, vielleicht sogar in deinem Freundeskreis, dann komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Vielleicht bist du aber auch jemand, der neidisch auf andere Menschen geblickt hat. Dann komm du auch nach vorne. Bring die Sünde vor Gott. Kein Mensch soll dich dafür verurteilen. Du kannst alles vor Gott bringen. Er kann dich freisetzen. Das Leben ist viel schöner, wenn man auf das schaut, was Gott einem geben kann und bereits gegeben hat, als wenn man auf das schaut, was Gott einem noch nicht gegeben hat und dem anderen vielleicht schon gegeben hat. Komm nach vorne, wir wollen auch für dich beten. Lieber Vater, du siehst deine Kinder, die nach vorne gekommen sind, Herr. Du siehst ihren Glauben, der so groß ist wie ein Senfkorn. Das reicht für dich, Veränderungen in ihr Leben zu bringen, Herr. Das reicht für dich, sie zu erneuern von innen heraus, Herr. Das reicht für dich, ihnen einfach Gesundheit zu geben, Herr. Ihnen Stärke zu geben. Du siehst ihre Wünsche, Herr. Du siehst ihre Herzen. Du weißt, mit was sie nach vorne gekommen sind, was sie loswerden möchten und was sie einfach vor dich hinlegen möchten heute, Herr. Und ich bitte dich heute einfach, jeden Einzelnen zu segnen, Herr. Du bist ein Gott, der Gerechtigkeit verschafft. Die, die gequält werden unter dem Neid der anderen, du verschaffst ihnen Gerechtigkeit. Du lässt sie nicht in Stich. Du bist bei ihnen, du tröstest sie. Du bist der, der sie aus der Grube herausführt, Herr. Du bist der, der mit ihnen ist, wenn sie in der Grube sind, Herr. Und dafür danke ich dir, dass du so ein starker Gott bist. Ich danke dir aber auch, dass du für die da bist, die auch Fehler begehen, Herr. Dass du sie freisetzt von ihren Fehlern, die sie bisher gemacht haben, Herr. Du siehst auch die Kinder, die nach vorne gekommen sind, die davon frei werden möchten, Herr. Und ich bitte dich, setz sie frei. Vater, darum bitte ich dich, setz sie frei. In Jesu Namen. Amen. Amen.